Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.
Mit Susi Weichselbaumer. Guten Noten und solchen, die mehr so Ja-Mai sind. Nicht nur für Bayerns Schülerinnen und Schüler. In dieser Woche gab es Zwischenzeugnisse, sondern auch für die seit diesem Schuljahr neue Stundentafel an den Grundschulen. Mehr Mathe und Deutsch sollten rein, Musik, Kunst und Co. entsprechend raus. Ob diese Rechnung aufgegangen ist, darüber sprechen wir. Außerdem zeigen wir ein Beispiel, wie es eine Schule hinkriegen kann, wenn reichlich viele in der Klasse nicht Deutsch als Muttersprache haben. Und wir trainieren mit Jugendlichen im unterfränkischen Volkach, wie man sich wehrt gegen Hass, Gewalt und Verschwörungstheorien.
Man hat schon neue Sachen dazugelernt und wie man es vielleicht auch lösen könnte. Oder manchmal vielleicht auch einfach raushalten, wenn es einen überhaupt nichts angeht.
Apropos nichts angehen. Und damit sind wir in den USA. Die Trump-Regierung will massiv in die Wissenschaftslandschaft eingreifen. Forschende wollen sich wehren. Bloß wie? Nach dem eher mauen Abschneiden bei der PISA-Studie sollte in diesem Schuljahr an Bayerns Grundschulen nicht alles anders werden, aber vieles. Kernfächer bekamen mehr Platz in den Stundenplänen. Weichen mussten zumindest teilweise Werken, Kunst, Musik. Wie was zu welchen Anteilen stattfand, die Entscheidung darüber lag wesentlich bei den jeweiligen Schulleitungen. Hat es was gebracht bislang? Erste Erfahrungen dazu hat mein Kollege Andreas Kegel eingesammelt.
Grundschule Wallersdorf, dritte Schulstunde. Die 20 Schülerinnen und Schüler der Klasse 1a sitzen an 5 Tischen und üben Minusrechnen.
7 minus 5 ist gleich 2.
Umdrehen, ob es stimmt.
Seit einem halben Jahr gibt es an Bayerns Grundschulen jetzt eine Stunde mehr Deutsch in allen 4 Jahrgangsstufen. Und auch mehr Mathe in den Klassen 1 und 3. Was hält Klassenlehrerin Margit Steher von der Reform?
Man spürt schon, dass man ein bisschen mehr Zeit hat für die Kinder. Gerade weil die Schere eben so weit auseinander geht. Wir haben ja wirklich leistungsstarke Kinder, leistungsschwache Kinder, Kinder mit Sprachdefiziten und da braucht man Zeit. Und da spürt man schon, dass man ein bisschen mehr Luft hat. Aber darf ich hinzufügen, was uns noch besser helfen würde, ist einfach eine zusätzliche Lehrkraft oder eine zusätzliche Kraft, die uns einfach bei dieser Breite unterstützt.
Ihre Kollegin Stefanie Holinek ist Schulleiterin in Wallersdorf und Vorsitzende des Bayerischen Schulleiterverbandes. Sie ergänzt:
Es gibt aber Dinge, die hilfreicher wären, wie eben mehr Zeit fürs einzelne Kind, mehr Zuwendungsmöglichkeit, mehr schauen, wo stehst du, was brauchst du, auch an Lernunterstützung.
Die Schulleiterin rechnet vor: In einer Klasse mit 20 Kindern bleiben von einer Schulstunde gerade mal 2 Minuten Übungszeit pro Kind. Das reiche nicht aus, um leistungsschwache Schüler zu fördern. Anstatt etwas mehr Hauptfächer für alle, plädiert sie wie ihre Kollegin für eine zweite Assistenzkraft im Klassenzimmer. Sogenanntes Team-Teaching, das in Schweden oder Kanada selbstverständlich ist. Passgenaue Förderung wäre auch in einer Ganztagsklasse möglich, in der sich Lern- und Entspannungsphasen kindgerecht abwechseln. Dann müsste auch kein Nebenfach gekürzt werden. In Wallersdorf hat das Kollegium beschlossen, den Englischunterricht zu reduzieren. So handhaben es auch viele andere Schulen. Simone Fleischmann vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband bringt es auf eine einfache Formel.
Hätten wir mehr Lehrer, hätten wir mehr Stunden, könnten wir alles anbieten und den Fokus auf Mathe und Deutsch legen.
Es gibt viele gute Konzepte, aber individuelle Förderung braucht viel, viel Zeit und pädagogisches Personal. Klassenlehrerin Margit Steher.
Also ich nehme mir Kinder raus, die speziellen Bedarf haben und mit denen lese ich zusammen. Oder ich stelle auch Kinder ab, die sehr stark schon lesen, die dann zusammen praktisch eine Art Partnerlesen machen, sich gegenseitig korrigieren und versuche da jedem gerecht zu werden, sowohl den stärkeren als auch den schwächeren Kindern oder auch den Kindern mit Sprachdefiziten.
Doch die Förderung darf nicht erst mit dem Schulstart beginnen, sondern schon im Vorschulalter. Der Frankfurter Soziologe Kai Marz vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung nennt hier Hamburg als Vorbild. Dort haben über die Hälfte der eingeschulten Kinder einen Migrationshintergrund.
Hamburg wäre ein schönes Beispiel. In Hamburg werden Kinder im Alter von 4,5 Jahren getestet. Und wenn sich hier ein Förderbedarf herausstellt, dann gibt es eine obligatorische Förderung, die für die Kinder verpflichtend ist.
Auch in Bayern gibt es ab jetzt ähnlich verbindliche Sprachtests für alle Kinder. Doch auch hier fehlt pädagogisches Personal für ausreichend Förderkurse.
Andreas Kegel berichtete. Wir bleiben beim Thema Sprachkompetenz an Bayerns Schulen. Genauer, wie damit umgehen, wenn die bei Schülerinnen und Schülern nicht ausreichend vorhanden ist oder schlichtweg fehlt? Wie kommen Schulen damit zurecht? Unser Reporter Ralf Wege hat eine Grundschule in Unterfranken besucht.
Der dritte Tag der Woche ist der Mittwoch.
In der Klasse 1a der Friedrich-Rückert-Grundschule. Tanja Kerpf ist die Klassenleiterin. Rund 40% ihrer Schülerinnen und Schüler konnten bei der Einschulung kein oder kaum Deutsch. In den beiden Parallelklassen waren es sogar bis zu 90%.
Unsere Lösung für dieses Problem ist, dass wir aus den beiden Regelklassen 1a und 1b die Klassen zusammengelegt haben und wir haben drei Leistungsgruppen im Bereich Deutsch gebildet. Die Entengruppe sind die DATS-Kinder, Deutsch als Zweitsprache, die noch sehr wenig Deutschkenntnisse haben. Die beiden anderen Gruppen, die können schon Deutsch und werden auf ihrem Niveau gefördert. So ist kein Kind überfordert und kein Kind unterfordert.
Die Friedrich-Rückert-Grundschule liegt in der Schweinfurter Innenstadt. Gut 260 Kinder besuchen sie. 90% von ihnen haben einen Migrationshintergrund. In der 4C hat gerade die dritte Stunde begonnen.
Alle Sachen liegen auf den Tischen. Und wenn ihr Fragen habt, die Frau Kaiser ist da, ich bin auch da, können wir loslegen.
Sagt der Klassenleiter Matthias Helbig. In seiner Klasse 4C haben alle Kinder Migrationshintergrund. Das Besondere am Unterrichtskonzept ist hier, die vierte Klasse hat in vielen Stunden gemeinsamen Unterricht zusammen mit der Klasse 2C.
Das heißt, die großen Kinder können den kleinen Kindern helfen, sei es beim Lesen lernen, sei es bei den ganzen Aktionen, die wir machen, Dinge erklären.
So festigen die Viertklässler ihren bereits erarbeiteten Unterrichtsstoff. Und der Zusammenhalt unter den Kindern wächst. Die beiden Klassen sollen heute griechische Kartoffeln mit Tzatziki, Salat und türkische Pizza zubereiten. Dieser Kochunterricht ist fächerübergreifend.
Da ist so viel mit drinnen, von Deutsch Dinge verstehen, von Mathematik Dinge berechnen, HSU, verschiedene Obst-Gemüsesorten kennenlernen und die dann eben verarbeiten.
Matthias Helbig unterrichtet seine vierte Klasse im Ganztagsunterricht. Ebenso seine Kollegin Daniela Kaiser, Klassenleiterin der 2C.
Um die Ergebnisse einschätzen zu können, wie gut oder schlecht die im Vergleich zu den Kindern aus Schulen mit geringerem Migrationshintergrund sind, korrigiere ich die Aufgaben oft zusammen mit einer Kollegin, die eine Klasse mit keinen oder wenigen Migranten hat. Und obwohl die Vorbereitung auf die Probe natürlich eine völlig andere ist, weil wir viel mehr Wortschatzarbeit vorher machen müssen, sind die Ergebnisse doch sehr ähnlich, dass man unsere guten Noten auch mit den guten Noten auf dem Land zum Beispiel vergleichen kann.
So gut wie an dieser Schule läuft es nicht überall in Bayern. Laut dem Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband, kurz BLLV, sorgt ein hoher Migrationsanteil in Klassen für große Herausforderungen. Das Hauptproblem ist der Lehrkräftemangel. Die Folgen sind laut dem BLLV, Lehrer geraten an ihre Grenzen, einzelne Kinder kommen im Unterricht nicht mit, das Bildungsniveau in Klassen sinkt.
Und ganz wichtig ist es auch einfach, den Mut zu haben, alte Konzepte aufzubrechen. Wir können nicht so unterrichten wie vor 20 Jahren. Wir müssen uns dieser neuen Situation stellen.
So Sabrina Neckhoff, Rektorin der Friedrich-Rückert-Grundschule. Sie hat das Unterrichtskonzept gemeinsam mit ihrem Lehrkräfteteam entwickelt.
Also ich glaube nicht, dass man Konzepte 1:1 auf andere Schulen übertragen kann, aber man kann sich sicherlich Puzzleteile rausholen. Jede Schule hat eine eigene Schülerschaft, hat eigene Eltern und hat auch im Personal einfach verschiedene Voraussetzungen und auch Bedingungen.
Die Schulleiterin betont, das Unterrichtskonzept ihrer Grundschule fordert von den Lehrkräften viel Engagement über das normale Maß hinaus, bis hin zu unbezahlten Überstunden.
Ein Beitrag war das von Ralf Wege. Neue Turnschuhe für den Sportunterricht. Das nächste Buch für Deutsch. Dann steht da plötzlich, gefühlt vielleicht schon wieder, ein Theaterbesuch an mit der Klasse. Gut, oft sind die Beträge nicht hoch, aber es läppert sich. Und richtig dicke finanzielle Klopfer kommen ja auch immer wieder dazu. Schullandheim, Sportlager, die Abschlussfahrt. Als Mama oder Papa da sagen zu müssen, es tut mir leid, du kannst nicht mit. Meine Kollegin Caroline Hasenauer darüber, wie Teilhabe, Bildung und Portemonnaie untrennbar miteinander verbunden sind.
Maria ist alleinerziehend und arbeitet krankheitsbedingt nur in Teilzeit.
Jetzt gehen die auf die Eisbahn. Eisbahn ist jetzt nicht gerade das Teuerste, ne? Aber gut, sie muss da Schuhe ausleihen. Ne? Gott sei Dank hat sie auch eine Fahrkarte. Ne? Aber du musst ja dem Kind auch was mitgeben. Eine Woche später kommt dann auch schon wieder das Theater. Entweder muss man dem Kind die Wahl geben, möchtest du da jetzt mit auf Klassenfahrt oder verzicht mal auf, was weiß ich, größeres Geschenk zum Geburtstag, dass es ein bisschen gekürzt wird. Also solche Dinge dann, wo man einschränkt.
Im Juli steht die Mittelschulabschlussfahrt ihrer Tochter nach Berlin an. 380 Euro soll sie bezahlen. Auf einen Schlag unmöglich. Die Würzburgerin bezahlt den Schulausflug in Raten.
Im Februar, Ende Februar kommt noch ein Beitrag und Ende März kommt noch ein Beitrag und somit ist dann die Klassenfahrt bezahlt. Also das ist für mich jetzt ein bisschen einfacher, aber wobei ich 150 Euro jeweils zahlen muss, wo mir natürlich monatlich auch fehlt.
Dass zum Bildungserfolg nicht nur Bücher gehören, ist ihr klar. Auch das Miteinander der Schülerinnen und Schüler ist wichtig, um weiterzukommen. Oder größer gesagt, Teilhabe. Und so heißt auch die Unterstützungsleistung des Bundes. Im Bildungs- und Teilhabepaket können Eltern etwa Geld beantragen für Sportvereine, für Schulmaterial und für Klassenfahrten. Der Haken: Nur wer Bürgergeld, Wohngeld oder Asylbewerberleistungen erhält, hat Anspruch auf das Paket. Den Gang zum Sozialreferat hat Maria noch nicht gemacht. Zu aufwendig, sagt sie. Und bis der Bescheid fürs Wohngeld da ist, vergeht ein Jahr. Dass manche den Weg zum Amt nicht gehen, kann der Leiter des Würzburger Jugendamts Gunther Kunze nicht nachvollziehen. Allerdings findet auch er, dass das Bildungs- und Teilhabepaket nicht optimal umgesetzt wird.
Ich glaube, es ist ausreichend, aber umständlich, weil ich wieder für jede einzelne Leistung einen extra Antrag stellen muss. Wenn das zum Beispiel bei Schulausflügen über die Schule verwaltet werden könnte, dass man gar keinen Antrag mehr stellen muss, wäre natürlich praktischer. Die Frage ist immer, wie setze ich das um?
Wer aber nicht zu den Leistungsempfängern von Wohngeld, Bürgergeld und Co. gehört, kann sich auch niedrigschwelliger Hilfe holen. Viele Schulen haben Fördervereine, die unkompliziert und direkt bezuschussen können.
Wir versuchen an der Stelle dann noch weiterzuhelfen, wo der Staat letzten Endes die Hilfe nicht mehr geben kann, diese Grenze noch zu überbrücken. Also wenn man sagt, jemand ist nicht mehr drin in der Leistung für Bildung und Teilhabe, dann springt der Förderverein an der Stelle ein.
Erklärt Alexander Röhrer, Leiter der Jakob-Stoll-Realschule in Würzburg. 10 Kindern hat der Förderverein im vergangenen Jahr bei Klassenfahrten unter die Arme gegriffen. Um noch mehr Kinder und ihre Familien zu unterstützen, bräuchte es allerdings mehr Spenden und Vereinsmitglieder.
Caroline Hasenauer über Bildungsgerechtigkeit und Geldbeutel. In den USA erlässt Donald Trump gerade ein Dekret nach dem anderen, auch was die Wissenschaft angeht. Vor allem Forschende in den Bereichen Gesundheit und Klima sind alarmiert. Öffentliche Datensätze werden verändert, Forschungsgelder gestrichen, Kündigungen angedroht. Wenn solche Entscheidungen den Gerichten standhalten, haben sie wohl auch Auswirkungen auf die Forschungslandschaft in Deutschland und Europa. Anna Dannecker mit Einzelheiten.
The Republican War on Science ist der Titel eines Buchs aus dem Jahr 2005. Der republikanische Krieg gegen die Wissenschaft. In dem Buch argumentiert der Journalist Chris Mooney, dass die US-Regierung schon vor 20 Jahren wissenschaftliche Erkenntnisse verzerrt oder unterdrückt habe, um die eigenen politischen Ziele zu fördern. Genau auf dieses Buch bezieht sich nun unter anderem die Juristin Lauren Kurtz, wenn sie sagt, der Krieg gegen die Wissenschaft habe in den USA gerade eine neue Stufe erreicht.
Wir haben natürlich noch nicht gesehen, was sie so alles in petto haben. Aber sie versuchen schon viel aggressiver, Forscher zu entlassen. Bei der Finanzierung von Klimaforschung haben sie noch nicht dasselbe getan wie während der ersten Amtszeit. Aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass sie auch in diesem Bereich aggressiver vorgehen werden. Denn sie haben bereits die medizinische Forschung in viel dramatischerer Weise ins Visier genommen als beim ersten Mal.
Lauren Kurtz ist Juristin beim Climate Science Legal Defense Fund. Zusammen mit der Columbia University in New York hat sie schon in der ersten Amtszeit von Donald Trump ein Projekt gegründet, den Silencing Science Tracker. Eine Website, die auflistet, wie die US-Regierung wissenschaftliche Forschung verändert oder beeinflusst. Während der ersten Amtszeit wurde dort etwa registriert, dass Wissenschaftler einer geologischen Untersuchung, beauftragt durch das Innenministerium, die Folgen des Klimawandels nur bis zum Jahr 2040 abschätzen sollten. Oder dass Aufzeichnungen zur Untersuchung des Fisch- und Wildtierbestandes gelöscht werden sollten. Gut 3 Wochen, nachdem Trump wieder im Amt ist, sind dort einige neue Einträge erschienen. Zum Beispiel sollte das Zentrum zur Überwachung und Prävention von Krankheiten Veröffentlichungen zurückhalten oder offline nehmen. Es seien Datensätze von der Website gelöscht oder verändert worden, so Lauren Kurz.
They're taking survey data.
Sie nehmen Umfragedaten, die sich auf Gender- und Trans-Themen beziehen und verändern, wie diese Daten dargestellt werden, was nicht dem entspricht, was die Leute in den Umfragen geantwortet haben. Das ist eine verfälschte Darstellung von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die da schon losgeht.
Laut dem Tracker wurde der Nationalen Wissenschaftsstiftung angedroht, rund die Hälfte der Mitarbeitenden zu entlassen. Zudem seien rund 170 Mitarbeitende der Umweltschutzbehörde vom Dienst befreit worden. Und eines der größten öffentlichen medizinischen Forschungsinstitute, dem National Institute of Health, wird das Budget gekürzt. Unter anderem dürfen Mitarbeitende schon nicht mehr reisen, als Folge der Anweisungen von Donald Trump.
Die Wissenschaft steht im direkten Widerspruch zu vielem, was er erreichen möchte. Wenn er also die Wissenschaft lahmlegt, kann er vermutlich seine politischen Ziele leichter durchsetzen.
Und das hat Auswirkungen, nicht nur in den USA. Wenn die bisherigen Entscheidungen Gerichtsverfahren standhalten, könnte das auch hierzulande Forschung verändern. Negativ wie positiv, erklärt Christina Beck, Sprecherin der Max-Planck-Gesellschaft.
Weil Forschende, die in USA jetzt keine Perspektive mehr sehen, sich nach anderen Forschungsstandorten umschauen. Und da ist Deutschland gut aufgestellt. Also wir stehen im weltweiten Ranking der Highly Cited Scientists auf Platz 4, als doch relativ kleines Land. Also da sieht man, dass es viele herausragende Forschende doch durchaus nach Deutschland auch zieht.
Darüber würden sich Institute, die um die schlauesten Köpfe werben, sicher freuen. Gleichzeitig müsste Europa oder Deutschland jedoch auch darauf reagieren, dass in den USA nun weniger Klima- oder Gesundheitsforschung öffentlich finanziert wird und mehr Forschung etwa zur künstlichen Intelligenz.
Wir werden umgekehrt wahrscheinlich eine Mobilisierung der Mittel erleben in bestimmten Forschungsfeldern wie künstliche Intelligenz, weil Europa einfach auch mithalten muss. Wir stehen da in einem Wettbewerb zwischen USA und China und können es uns eigentlich nicht leisten, dort abgehängt zu werden. Zumindest nicht, wenn wir weiter unsere Werte schützen wollen.
Christina Beck von der Max-Planck-Gesellschaft hofft darauf, dass einige Vorstöße der Trump-Regierung noch aufgehalten werden. Eine Einschränkung bestimmter Forschungsbereiche habe immer Folgen für die gesamte Gesellschaft. Denn ohne neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt es auch keine neuen Lösungsansätze.
Politisch geht es weiter, bei uns in Bayern. Die Münchner Klimaaktivistin Lisa Pöttinger darf ihre Lehramtsausbildung im Freistaat nicht abschließen. Über den Fall hatten wir schon mehrfach berichtet. Jetzt ist es offiziell. Mit Schreiben des Kultusministeriums dieser Woche. Lisa Pöttinger ist nicht zugelassen zum Referendariat. Der Hauptgrund? Nähe zum Linksextremismus.
Das bayerische Kultusministerium zweifelt an der Verfassungstreue der Münchner Klimaaktivistin Lisa Pöttinger. Der Grund? Die 28-Jährige hatte an Veranstaltungen der Gruppe Offenes Antikapitalistisches Klimatreffen München teilgenommen. Die Vereinigung wird vom bayerischen Verfassungsschutz als linksextrem eingestuft. Vor 2 Jahren hatte sie sich im Braunkohletagebau Lützerath an Protesten beteiligt. Seitdem läuft ein Gerichtsverfahren gegen Pöttinger. Der Vorwurf: Angriffe und Widerstand gegenüber Polizisten. In einem weiteren Verfahren muss sich Pöttinger rechtfertigen, weil sie ein AfD-Veranstaltungsplakat beschädigt hatte. Sie habe absichtlich Gesetze gebrochen und zeige kein Unrechtsbewusstsein, so die Argumentation des Kultusministeriums. Pöttinger selbst, die derzeit in einem Kindergarten arbeitet, bezeichnet sich als Marxistin, aber ausdrücklich nicht als Kommunistin. Gegen den ablehnenden Bescheid des Kultusministeriums will Pöttinger jetzt Klage beim Verwaltungsgericht einreichen.
Daniel Knopp fasste zusammen. Zum Ende wird es versöhnlich im Campus-Magazin. Den Familienstreit am Abendessentisch, weil Kind 1 das letzte Dino-Schnitzel genommen hat, das Kind 3 wollte, aber rein schnitzelgerechtigkeitstechnisch hätte es Kind 2 zugestanden, den kennen viele. Auf dem Pausenhof streiten sich die älteren Schülerinnen und Schüler über blöde Social-Media-Posts oder Fake News. Aber damit Diskussionen aller Art eben nicht in Zoff ausarten, fand diese Woche an einer Schule im unterfränkischen Volkach ein Peace Day statt. Meine Kollegin Josie Rath hat auch teilgenommen.
Der Peace Day an der Mädchenrealschule Volkach ist in vollem Gange. Statt normalem Matheunterricht gibt es Gruppenarbeiten rund um das Thema Frieden. Die Schülerinnen der 9. und 10. Klassen lernen, wie sie alltägliche Konflikte lösen, mit Verschwörungstheorien umgehen und respektvoll miteinander sprechen können. Streitkultur im Alltag heißt der erste Kurs und die Leiterin ist Jasmin Wölbel.
Die große Herausforderung ist natürlich dann zu schaffen, dass die Schülerinnen erkennen, dass es was mit dem eigenen Leben zu tun hat. Also dass man nicht einfach nur herkommt, ihnen irgendwas erzählt, was für sie nicht relevant ist, sondern dass man diesen Twist schafft zum eigenen Leben.
Jasmin ist eine von 4 Pädagoginnen der Berghof Foundation, die an diesem Vormittag an der Mädchenrealschule sind. Organisiert hat diesen Tag der Rotary Club Volkach Gerolzhofen. Jetzt gerade geht's für die Schülerin der 9b um Streitsituationen aus ihrem Alltag. Eine typische Problematik für sie, die Eltern möchten das Handy wegnehmen.
Die könnten sich einigen.
Die verschiedenen Aufgaben helfen den Schülerinnen, eigene Lösungen für ihre Konflikte zu finden.
Also ich fand das sehr lehrreich und auch informativ, da man eben auch im Alltag an sich, wenn man Konflikte hat oder man sieht vielleicht auch selber, was man falsch macht. Und dann finde ich das einfach wichtig, dass man sich da mal mit befasst.
Man hat schon neue Sachen dazugelernt und wie man es vielleicht auch lösen könnte oder manchmal vielleicht auch einfach raushalten, wenn es einen überhaupt nichts angeht.
Ein anderer Workshop dreht sich um den Umgang mit Verschwörungstheorien. In kleinen Gruppen werden Fake News zum 9/11-Anschlag aufgedeckt oder über problematische Deutschrap-Lieder geredet. Ein besonderer Fokus liegt auch auf den sozialen Medien wie Instagram, TikTok oder YouTube. Denn gerade dort versucht die Schule zu sensibilisieren, wie Schulleiterin Dr. Clara Adams erklärt.
Wir müssen immer schauen, egal jetzt in welchem Fach, zu sagen, ja, es gibt Social Media, es hat seine Tücken, aber natürlich ist es auch was Positives und es ist eine Welt, in der die Mädchen sich bewegen. Aber umso wichtiger ist es, ihnen einfach so ein Bewusstsein für die Tücken dieser Welt auch aufzuzeigen und ihnen Handlungsmöglichkeiten zu geben, wie sie eben vielleicht auch Problematiken erkennen können, mit umgehen können und entsprechend da wirklich verantwortungsvoll sind.
Am Ende des Tages haben die Schülerinnen die Chance, sich über das Gelernte auszutauschen und zu reflektieren, was sie in ihren Alltag integrieren können.
Friedlich und freundlich war es das vom Campus Magazin für heute. Am Mikrofon war Susi Weichselbaumer.
Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.